Die Referentin ist hochkompetent. Sie berichtet seit Jahrzehnten, kann man sagen, aus dem Nahen Osten. Und sie war immer da, wo die Konflikte auch waren. Also Anfang der 2000er Jahre im Irak und davor auch Türkei und Iran. Ich kann mich an Berichte aus Kairo erinnern, als dort der arabische Frühling ausbrach. Und in den letzten 3 Jahren eben aus Syrien, und zwar direkt aus Damaskus. Sei herzlich.
Ja, vielen Dank für die Einladung hierher nach Köln. Ich möchte Ihnen heute Abend verschiedene Dinge versuchen nahezubringen. Einmal möchte ich nochmal auf die Hintergründe dieses Krieges in Syrien eingehen. Und dann möchte ich eingehen auf die Frage, wie so eine Versöhnungslösung gelingen kann in Syrien, dass sie gelingen kann und auch muss. Das finde ich völlig außer Zweifel, weil nämlich mindestens 95% der syrischen Bevölkerung das wollen. Und sie tun sehr viel dafür und sie haben schon einen sehr hohen Preis bezahlt in den letzten 3 Jahren, dass sie doch eines Tages in einen Dialog eintreten werden miteinander, um auch politische Reformen zu ermöglichen und um ihr Land wieder aufzubauen, was leider mittlerweile sehr zerstört ist. Der Konflikt in Syrien hat 3 Ebenen. Wir haben einen nationalen Konflikt in Syrien, der basiert auf innenpolitischen Problemen, die sehr vielfältig sind, die sehr alt sind teilweise und nicht ausgetragen worden sind, sodass sie eins auf das andere gekommen ist und sich alles mehr eskaliert hat. Also einen innenpolitischen Konflikt, der mit dazu beigetragen hat, dass es eben halt im März 2011 zu Protesten und Demonstrationen und infolgedessen dann auch zu militärischen Auseinandersetzungen kam. Zusätzlich zu diesem innenpolitischen Konflikt in Syrien, auf den ich nachher noch mal etwas genauer eingehe, haben wir einen regionalen Konflikt. Das heißt, wir haben die regionalen Staaten, die Nachbarstaaten Syriens, die sozusagen den innenpolitischen Konflikt genutzt haben, um ihr eigenes, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, Hühnchen mit Syrien zu rupfen. Und zwar haben wir da einerseits die Türkei, den nördlichen Nachbarn. Wir haben den Iran, der ist jetzt hier nicht auf der Karte drauf, im Osten. Und wir haben Saudi-Arabien und natürlich haben wir Israel, mit dem Syrien sich immer noch im Kriegszustand befindet. Und dann zusätzlich zu dieser regionalen Auseinandersetzung, die sozusagen die innenpolitische Eskalation der Probleme zu einem Stellvertreterkrieg gemacht hat, haben wir einen internationalen Konflikt in Syrien. Das heißt, Syrien ist aufgrund seiner geostrategischen Lage also Ziel von Begehrlichkeiten verschiedenster Art. Und wir dort treffen also neue geostrategische Auseinandersetzungen aufeinander. Auf der einen Seite im Westen haben wir die USA, Europa und mit diesen verbündet die Golfstaaten. Und auf der anderen Seite haben wir Russland und China und die BRICS-Staaten, in diesem Fall kann man vielleicht sagen, vertreten durch den Iran und vielleicht auch noch durch Indien, denn das sind mehr oder weniger auch Staaten, die in einer direkten Nachbarschaft mit Syrien verbunden sind. Also wir haben einen internationalen Konflikt geostrategischer Art, der ausgeführt wird durch die regionalen Partner dieser internationalen Mächte. Und diese regionalen Partner haben also ihre Stellvertreter dort im Land, sodass wir diese verschiedenen Konfliktlagen mittlerweile so ineinander verwoben haben, dass es für uns als Außenstehende unglaublich schwierig ist, überhaupt noch durchzublicken. Also ich nehme die Journalisten da voll mit rein, denn nicht viele kennen das Land gut genug, um also auch wirklich die einzelnen Facetten durchschauen zu können. Viele sind auch gar nicht vor Ort. Und für die Öffentlichkeit hier ist es noch komplizierter, also genau zu verstehen, was dort eigentlich geschieht. Wir haben ja im Moment gerade so eine Debatte 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Auf die möchte ich gerne verweisen, denn der Erste Weltkrieg hatte natürlich auch Folgen in der Region des Mittleren Ostens. Dieses Kartenmaterial stammt übrigens zum Teil aus dem Atlas der Globalisierung von Le Monde Diplomatique, also diese politischen Karten. Andere Karten stammen von den Vereinten Nationen oder auch von Geschichtswebseiten. Also ich kann das jetzt nicht immer im Einzelnen so sagen. Diese Karte stammt vom Atlas der Globalisierung. Der Erste Weltkrieg wurde natürlich auch im Mittleren Osten ausgetragen. Auf der einen Seite hatten wir das Osmanische Reich, das verbündet war mit Deutschland, und auf der anderen Seite hatten wir Großbritannien und Frankreich. Auch andere Mächte waren noch involviert, aber die haben wesentlich mit dazu beigetragen, was dann geschah. Denn Hintergrund des heutigen Konflikts in Syrien ist auch eine 100 Jahre lange ausländische Einmischung in der Region. Also Syrien war damals größer als das, was das Land heute ist. Es war die Provinz, eine Provinz des Osmanischen Reiches. Palästina gehörte mit zu Syrien. Und schon im Jahre 1916, als der Krieg noch tobte, trafen sich ein französischer und ein britischer Diplomat, Sykes-Picot, zu einer Vereinbarung. Da haben sie schon darüber gesprochen, wie sie sozusagen die Kriegsbeute später untereinander aufteilen wollen. Die Kriegsbeute, das war die große Provinz Syrien-Palästina, Großsyrien, und die Provinz Mesopotamien, was wir heute als Irak kennen. Das war 1916. 1917 erklärte Großbritanniens damaliger Außenminister Balfour, dass die zionistische Weltbewegung das Recht habe, nach dem Ende des Krieges und nach dem Ende des Osmanischen Reiches, was abzusehen war, eine jüdische Heimstatt in Palästina zu bekommen. Das war 1917. 1918 endete der Krieg und von 19 unmittelbar darauf zogen also die Briten und die Franzosen dort ein. Der Völkerbund hat dann Großbritannien und den Franzosen ein Mandat übereignet mit der Pariser Friedenskonferenz. Und Frankreich wurde Mandatsmacht von Syrien. Die großen Provinzen Syrien, Palästina und Mesopotamien wurden geteilt. Großbritannien bekam das Mandat für Mesopotamien. Das heißt, Syrien hat also in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg eine Vielzahl von Auftrennungen gemacht. Die Franzosen waren von 1918 bis 1946 Mandatsmacht in Syrien und sie haben aus Syrien noch den Libanon herausgeschnitten, also der Libanon wurde ein eigenständiger Staat. Hier oben Kilizien, Antiochien wurde abgetrennt und wurde 1938 der Türkei übergeben. Mit der Gründung des Staates Israels 1948 wurde also praktisch auch die Abtrennung Palästinas durchgesetzt. Und Israel hat dann im Jahr 1967 im Rahmen des Sechstagekrieges auch einen Teil von Syrien noch abgetrennt, nämlich die Golanhöhen, auf die ich später auch noch zu sprechen komme. Das heißt, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges haben die europäischen Staaten Großbritannien und Frankreich dafür gesorgt, dass ein zusammenhängender Kulturraum hier in dieser Region, Syrien, Palästina und Mesopotamien, aufgeteilt und gespalten wurde. Die Menschen, die dort in der Region lebten, mussten sich natürlich neu orientieren und dazu gehörten also die vielen verschiedenen Stammesverbände. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich mit der Region mal historisch und politisch oder kulturell befasst hat. Wir haben ja in dieser Region einen ganz unglaublich vielfältigen Kulturraum. Viele verschiedene Religionen sind dort beheimatet, viele verschiedene Volksgruppen, die alle durch die Neuaufteilung nach dem Ersten Weltkrieg sich neu orientieren mussten. Zu wem gehörten sie? Die Kurden beispielsweise, ein großer Volksstamm oder eine Volksgruppe, eine Nation, lebte vor, also zur Zeit des Osmanischen Reiches, in diesem Gebiet hier in der heutigen Türkei, im heutigen Irak und in heutigen Syrien. Sie waren, ein anderer Teil lebte im Osten, im Persischen Reich. Aber nach der Neuaufteilung der Region waren sie sozusagen viergeteilt. Und alle mussten sich neu orientieren. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie also diese Neuordnung der gesamten Region auch Volksgruppen und Stammesverbände zum Beispiel, die hier auf der arabischen Halbinsel immer unterwegs waren, voneinander getrennt hat. Dieses Gebiet, was die Kurden aber hier für sich beanspruchen, das wird noch von einer anderen Gruppe beansprucht, und zwar von den Armeniern. Denn die Armenier haben dort in der Region, also eigentlich seit dem 10. Jahrhundert, oder also seit 2700 Jahren, es ist eine der ältesten christlichen Gemeinden überhaupt in der ganzen Region oder in der ganzen Welt. Und sie lebten damals also in diesem ganzen Gebiet. Heute, also das hier ist das Schwarze Meer, hier haben wir das Kaspische Meer, hier unten haben wir das Mittelmeer. Und zur Orientierung, das ist der Wannsee in der heutigen Südosten der Türkei. Sie wurden im Laufe des Ersten Weltkrieges 1915/16 gab es ja ein schweres Massaker an den Armeniern. Sie wurden vertrieben und viele von ihnen gingen damals nach Syrien und auch viele in den Irak. Aber dieses Gebiet, was also heute von den Kurden mit beansprucht wird, ist im Grunde auch armenisches Gebiet. Also heute leben sie hier in dem Gebiet, das rot gekennzeichnet ist. Das ist heute der Staat Armenien. Aber früher lebten sie halt auch in diesen gelb, orange und braun schraffierten Gegenden. Und sie hatten hier unten in Kilikien auch im 11. Jahrhundert ein Königreich. Also wer sich zum Beispiel in Beirut mal ist, da gibt es ein fantastisches Museum der Armenier, der armenischen Kirche, und da kann man diese Geschichte sich auch erläutern lassen. Syrien hat eine ganz besondere Rolle. Man fragt sich natürlich, was ist denn eigentlich die Bedeutung von Syrien? Wir haben ja lange Zeit wenig von dem Land gehört, außer dass George W. Bush es auf die Achse des Bösen verfrachtet hat nach dem 11. September 2001. Aber wenn wir so auf diese Karte gucken, sehen wir, dass Syrien eine Brückenfunktion hat in der Region zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd, zwischen Europa und Asien, zwischen Europa und der arabischen Halbinsel. Und das, was hier so grün schraffiert ist, ist übrigens auch das Siedlungsgebiet der Kurden. Diese Karte zeigt eigentlich diese Brückenfunktion des Landes Syrien, das nach alle Richtungen immer offen war und offen sein musste. Es ist sozusagen ja ein Land, durch das viele hindurchgezogen sind. Die Seidenstraße ging von China durch Syrien hindurch nach in die Türkei, nach Europa oder ans Mittelmeer. Die Gewürzstraße hier unten von der arabischen Halbinsel ging durch Syrien in die Türkei oder ans Mittelmeer. Und so war also Syrien immer ein Knotenpunkt für Handel. Und wo Handelswege sind, da wird auch Kultur bewegt. Kultur kommt von einer Seite zur anderen. Politische Gedanken werden verbreitet, religiöse Gedanken. Also das alles verknüpfte sich sozusagen und verwob sich in Syrien zu einem dichten Geflecht. Der aktuelle Präsident Bashar al-Assad hat eine 180-Grad-Kehrtwendung in seiner Politik gemacht, als er 2000 an die Macht kam. Und zwar hat er die vielen feindseligen Nachbarschaftsbeziehungen, vor allen Dingen zur Türkei oder zu Saudi-Arabien, die sein Vater noch mit zu verantworten hatte, auch in seiner langjährigen Amtszeit, hat er versucht, also umzukrempeln. Er hat gesagt, wir leben im 21. Jahrhundert. Das Land muss sich innenpolitisch reformieren und außenpolitisch müssen wir mit unseren Nachbarn bessere Beziehungen eingehen. Er prägte damals die Idee von der Fünf-Meeres-Strategie. Also alle Staaten, die zwischen diesen fünf Meeren also angesiedelt waren, Kaspisches Meer, Schwarzes Meer, Mittelmeer, das Rote Meer und der Persisch-Arabische Golf. Alle Staaten zwischen diesen fünf Meeren sollten sozusagen in einer Handelszone, in einer kulturellen Einheit, in einem Bündnis sich miteinander verständigen. Vorbild war, Sie werden es nicht glauben oder vielleicht doch, die Europäische Union. Denn das, was in Europa eben halt mit den vielen verschiedenen Staaten zustande gebracht wurde, war also für viele, der auch für den jungen Präsidenten und für die weitgehend junge Bevölkerung in Syrien, ein Ziel, was man eigentlich angestrebt hat. Es gab eine Freihandelszone hier zwischen der Türkei, Syrien, dem Libanon und Jordanien. Es wurde diskutiert über neue Bahnverbindungen, sollte sozusagen der Golf über Syrien bis Istanbul und bis Berlin verbunden werden. Wir wissen ja, es gab mal eine Berlin-Bagdad-Bahn, also die Schienen sind ja immer noch vorhanden. Und neue Straßenprojekte wurden gebaut. Also das war alles voll im Gange, als dann im Jahr 2010, 2011 die politischen Umbrüche in der arabischen Welt stattfanden und auch Syrien ergriffen. Diese geostrategische Lage macht das Land so wichtig. Wer dort Einfluss hat, hat Einfluss auf vieles, was hier in der Region geschieht. Und wir werden gleich noch sehen, dass der Zugang des Westens hin nach Osten, hin zu den rohstoffreichen Gebieten Zentralasiens natürlich auch von großer Bedeutung sind dabei. Ein anderer Punkt, warum Syrien so wichtig ist, das sind natürlich die Rohstoffe. Wir haben also die transarabische Pipeline, die quer durch Syrien ging. Die hat eine besondere Bedeutung. Syrien selber ist nicht reich an Öl oder Gas, aber aufgrund seiner geostrategischen Lage hat das Land natürlich eine Bedeutung für den Transport des Öls vom Golf nach Europa. Diese Pipeline, diese transsibirische Pipeline, wurde 1947 gebaut. Also ein Projekt, ein Nachkriegsprojekt. Und hat praktisch das Öl, saudisches Öl, durch Saudi-Arabien, Jordanien ans Mittelmeer gepumpt. Und zwar an den Hafen Haifa. Das war die Planung. Damals gehörte Haifa noch zu Palästina. Aber nach der Staatsgründung von Israel 1948 wurde der Plan kurzerhand umgeändert und der Mittelmeerhafen, der also Endpunkt dieser Pipeline war, wurde Sidon im Libanon. Das saudische Öl also wurde seit 1950 durch diese Pipeline gepumpt nach Europa und natürlich nicht in dem Umfang, wie wir das inzwischen kennen, aber sie hatte natürlich eine große Bedeutung. Als 1967 Israel die Golanhöhen besetzt hat, gab es natürlich einen Streit darum, wer Zugang zu dieser Pipeline hatte. Denn die Pipeline ging durch Jordanien, durch Syrien, über den Golan in den Libanon. Das ist ja alles dort sehr eng miteinander verknüpft. Und Israel beanspruchte also sozusagen, von dieser Pipeline zu profitieren. Jedes Land, durch das eine solche Pipeline geführt wird, oder auch eine Eisenbahntrasse oder was auch immer, verdient daran, ja. Und Syrien hat gesagt, nein, die Besetzung des Golan ist völkerrechtswidrig und wir beanspruchen das. Und das ging so hin und her, bis Jordanien dann irgendwann gesagt hat, also wir werden das Öl nicht weiter durchpumpen. Und dann 1990 wurde diese Pipeline vollends geschlossen, weil Jordanien und Saudi-Arabien eine unterschiedliche Position hatten über den ersten Irakkrieg, wo Jordanien also sich an die Seite des Iraks stellte und Saudi-Arabien aber mit zu der Koalition gehörte, die den Irak angegriffen hat. Diese Pipeline kam wieder ins Gespräch im Jahre 2005, also mit den ganzen Reformen, die Bashar al-Assad dort in Syrien versucht hat umzusetzen. Dazu gehörte auch eine Veränderung der Wirtschaftsform. Von der sozialistischen Planwirtschaft wurde die Wirtschaft umgestellt auf die soziale Marktwirtschaft. Das Land wurde geöffnet für internationale Investitionen. Und da haben also die internationalen Investoren und vor allen Dingen die Händler mit Flüssiggas in Katar und die mit dem Öl in Saudi-Arabien sich gedacht, oh, da machen wir jetzt Geschäfte mit Saudi, mit Syrien. Wir werden mal sehen, ob wir diese Pipeline wieder ins Leben rufen können. Und es gab Berechnungen, dass wenn also Flüssiggas bzw. Öl auf dieser Strecke nach Europa transportiert wird, dann wären die Kosten um 40% geringer, als was die Kosten jetzt ausmacht, wo man praktisch Öl und Flüssiggas mit Tankern hier um die arabische Halbinsel durch den Suezkanal nach Europa bringt. Also das war ein ganz konkreter Streitpunkt zwischen Katar und Saudi-Arabien auf der einen Seite und Syrien auf der anderen Seite, weil man sich also lange darüber unterhielt, aber nicht wirklich auf die Bedingungen einigen könnte. Insofern ist also die Bedeutung Syriens als Transitland auch für Öl und Gas von großer Bedeutung. Ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist in der Region, ist das Wasser. Euphrat und Tigris, diese zwei Flüsse, die im Südosten der heutigen Türkei entspringen, der Euphrat geht also ein Stück durch die Türkei, dann durch Syrien hinunter in den Irak. Und der Tigris geht also ein Stück an der gemeinsamen Grenze entlang mit Syrien, dann in den Irak und auch hier hinunter zum persisch-arabischen Golf. Beide Flüsse vereinen sich bei der Stadt Kurna. Und daher kommt der Name, der alte Name von Irak, Mesopotamien, das Land zwischen den zwei Strömen. Wasser ist Leben. Die ältesten Zivilisationen sind hier an diesen Flüssen entstanden. In Mesopotamien, in der südlichen Türkei oder auch hier entlang des Euphrats haben wir Zeugnisse der ältesten Kulturen und Hochkulturen in dieser Zeit und in dieser Region. Und insofern ist das Wasser heute von sehr großer Bedeutung, weil erstens es viel mehr Menschen dort gibt in der Region und zweitens die Klimaveränderungen mit dazu beigetragen haben, dass sich die Wasserströme, aber auch die unterirdischen Wasserspeicher in der Region nicht mehr so auffüllen, wie das früher noch gewesen ist. Die Wasserreservoirs sind übernutzt. Deswegen ist das Wasser hier von so großer Bedeutung. Syrien ist ein Agrarstaat, hat also im Norden und Nordosten des Landes eine sehr fruchtbare Gegend an der Grenze zur Türkei. Entlang des Euphrats ist es ein sehr fruchtbares Gebiet, wo auch sehr viel Baumwolle sogar angebaut wird. Die anderen Wasserspeicher sind hier entlang der Küste, also zum Mittelmeer. Und einer der wichtigsten Wasserspeicher für Syrien ist der Golan. Denn im Golan gibt es einmal unterirdische Wasserspeicher, zum anderen die Flüsse, die aus dem Libanongebirge abfließen, fließen natürlich Richtung Süden, fließen über den Golan nach Jordanien, speisen den Jordan, der ja dann bekanntlich ins Tote Meer fließt. Durch die politischen Veränderungen, durch die Zunahme an Bevölkerung, ist der Kampf ums Wasser dort schwer entbrannt, heiß entbrannt. Der durstigste Staat in der Region ist gleichzeitig einer der kleinsten, das ist Israel. Israel hat die Golanhöhen annektiert und hat aus den Golanhöhen ein Touristenparadies gemacht. Vielleicht ist jemand von Ihnen dort schon mal gewesen. Ich denke, viele Leute, die dort Urlaub machen, sind sich nicht darüber im Klaren, dass es eigentlich ein Gebiet ist, das Syrien gehört, wo 150.000 Menschen gelebt haben, die 1967 vertrieben wurden bei dem Einmarsch und die im Grunde dieses Land kultiviert und bearbeitet haben. Übrigens, viele von diesen Menschen, die auf dem Golan gelebt haben, waren Tscherkessen aus dem Kaukasus, die im 18. und 19. Jahrhundert von dort nach Syrien eingewandert sind. Gut, das Wasser spielt also eine unglaublich wichtige Rolle, die geostrategische Lage und als Durchgangsstaat für Öl und Gas vom Golf. Wir haben ja in der letzten Zeit sehr häufig auch gehört, die Lage in Syrien wird eigentlich im Wesentlichen als eine humanitäre Katastrophe beschrieben, was sicherlich der Fall ist, aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzung. Aber wir haben ja viele Jahre davor wenig darüber gehört, dass dort ständig eine humanitäre Katastrophe sich abgespielt hat. 1915/16 sind armenische Flüchtlinge aus der Türkei nach Syrien gekommen. 1948 sind die Palästinenser aus ihrer Heimat geflohen oder vertrieben worden. Viele von ihnen sind nach Syrien gekommen. 2004 hatten wir eine gigantische Fluchtwelle aus dem Irak. Viele dieser Menschen sind heute noch in Syrien. Und jetzt sind die Syrer selber zu Flüchtlingen geworden. Diese Region ist die Region, wo die dichteste oder die größte Dichte von Flüchtlingen weltweit ist. Man vergisst es. Warum gibt es dort so viele Flüchtlinge? Weil es ständig politische und militärische Auseinandersetzungen und Kriege gibt. Aufgrund, das sehe ich jedenfalls so, wenn ich mir die Geschichte angucke, ausländischer Einmischung in diese Region, die den Menschen praktisch vorenthalten hat, sich gemäß ihrer eigenen Interessen dort zu entwickeln und als Staaten zu konstituieren. Aber die Flüchtlinge, die hier sind, die kreisen im Grunde von einem Staat zum anderen. Jetzt zum Beispiel, wir hatten zuletzt 600.000 Palästinenser in Syrien, 600.000 Palästinenser. Von denen ist mindestens ein Drittel geflohen infolge des Krieges, den wir jetzt in Syrien haben. Und wo sind sie hingeflohen? Sie sind in den Libanon gegangen, wo schon sehr viele Palästinenser leben. Wir sprechen in den Medien von einer humanitären Katastrophe in Syrien. Es gab vor ungefähr 4 Wochen eine Resolution des UN-Sicherheitsrates, die aufgefordert hat, dass alle Kriegsparteien den humanitären Organisationen den Zugang zulassen sollen. Ich zeige Ihnen diese Karte, die von den Vereinten Nationen selber veröffentlicht worden ist und die zeigt, dass in den 13 Provinzen von Syrien 15 UN-Organisationen tätig sind. Das heißt, wir haben eine große Menge von humanitären Organisationen in Syrien. Wir haben diese verschiedenen UN-Organisationen, wir haben Organisationen des Roten Kreuzes, des Roten Halbmonds, wir haben das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das Deutsche Rote Kreuz arbeitet in Damaskus und zum Beispiel die deutsche Hilfsorganisation HELP arbeitet auch in Syrien. Sie alle sind also sehr aktiv und kooperieren oder arbeiten zusammen mit syrischen Nichtregierungsorganisationen, wie man sie nennt. Das sind eigentlich Stiftungen der Kirchen oder der Moscheen oder von Privatpersonen, die mithelfen, die Inlandsvertriebenen zu versorgen, die Hilfe brauchen. Das ist in der Tat so, denn dieser Krieg hat dazu beigetragen, dass ungefähr die Hälfte der syrischen Bevölkerung, fast 10 Millionen Menschen, Hilfe brauchen, weil sie ihre Häuser verloren haben, weil die Kinder nicht mehr zur Schule gehen können, weil die Männer ihre Arbeit verloren haben und so weiter. Die Lage ist tatsächlich dramatisch. Aber es ist nicht so, dass humanitäre Hilfe in Syrien nicht stattfindet. Insofern muss man sich fragen, vielleicht können wir das in der Diskussion später auch nochmal tun, warum eigentlich ständig diese Appelle an die syrische Regierung, sie solle humanitäre Hilfe zulassen. Es gibt in der Tat unzugängliche Gebiete in Syrien und wir können hier also ganz eindeutig sehen, dass der nördliche Teil Syriens als nicht zugänglich eingestuft wird. Warum? Weil in diesen Gebieten sich entlang des Euphrats übrigens, wir haben hier den Euphrat, ich möchte darauf hinweisen, eins der fruchtbarsten Gebiete. Hier haben wir islamistische Kampfverbände, die Dörfer und Kleinstädte eingenommen haben. Wir haben die Gruppe Islamischer Staat im Irak und in der Levante. Wir haben die Nusra-Front. Wir haben eine Vielzahl von verschiedenen islamistischen Gruppen, die sich in der islamischen Front zusammengeschlossen haben. Und diese Gruppen haben kein Interesse daran oder machen es zumindest den Hilfsorganisationen extrem schwer, ihre Hilfe dorthin zu bringen, wo sie hinkommen soll. Wir haben hier in dieser Gegend keine besonders großen Städte, außer Aleppo. Aleppo ist ein Fall für sich, da kann ich gleich noch was zu sagen. Aber Hasake, Deir ez-Zor, Raqqa sind eigentlich eher Kleinstädte. Und die Leute, ich habe jetzt zuletzt, war jetzt im Februar und März dort in Syrien und habe also mit Leuten gesprochen, die aus Raqqa gekommen sind und die gesagt haben, dass dort also diese islamistische ISIS oder ISIL, islamischer Staat im Irak und in der Levante, herrscht. Und sie haben zum Beispiel den Mädchen vorgeschrieben, vollkommen verschleiert zu gehen. Sie dürfen nur noch also ihre Augen zeigen. Und die Christen, die dort leben, es gibt dort christliche Gemeinden in Raqqa, die trifft das auch. Frauen dürfen nur raus, wenn sie sich also völlig verschleiern. Und sie müssen mit Gold eine Art Steuer bezahlen. Sie dürfen die Glocken nicht läuten. Sie dürfen keine Kreuze zeigen in der Öffentlichkeit. Alles das war früher selbstverständlich. Aber diese neuen Gruppen setzen ihre eigenen Gesetze dort durch. Und wer diese Gesetze nicht einhält, läuft Gefahr, bestraft zu werden mit Prügel oder vielleicht auch mit dem Tod. Deswegen verlassen die meisten Leute diese Orte, Deir ez-Zor oder Raqqa oder auch Hasake. Und ich habe zum Beispiel einen Vater getroffen, der mit seiner Tochter nach Damaskus gekommen ist, weil er gesagt hat, ich will, dass meine Tochter ihr Studium fertig macht. Das kann sie in Raqqa nicht mehr, deswegen sind wir jetzt nach Damaskus gekommen, damit sie hier eben halt ihre Prüfung machen kann. Wir haben hier in diesem Gebiet, oder lassen Sie mich noch ein kleines Beispiel erzählen, wie man sich das vorstellen muss, die humanitäre Hilfe dort. Eine Mitarbeiterin vom Deutschen Roten Kreuz hat mir das erzählt. Sie haben einen Konvoi fertig gemacht, der nach Hasake gehen sollte, hier oben. Und das waren 20 oder 30 LKWs mit unterschiedlichen Hilfsgütern. Und sie müssen, bevor sie also sich auf die Straße begeben, müssen sie Sicherheitsvorkehrungen treffen. Und das geht so, dass sie auf der einen Seite mit der syrischen Armee reden. Da haben sie eine Ansprechperson oder ein Büro, wo sie also sich den Zugang, also wo sie klären können, ob der Zugang frei ist oder nicht. Und auf der anderen Seite mussten sie in diesem Fall, was sie mir geschildert hat, mit 17 verschiedenen Organisationen reden. Jede einzelne Organisation muss das abnicken und sagen, ja, ja, okay, ihr könnt hier durch. Und jede einzelne Organisation hält die Hand auf und sagt, aber bei uns bleibt auch was. Und dann hatten sie 16 Organisationen, die gesagt haben, gut, dann war die 17. Organisation, wollte wissen, also Kampfverbände, nicht Organisationen, das sind Kampfgruppen, mit denen man es da zu tun hat. Die wollten wissen, was habt ihr denn geladen? Dann haben sie ihnen eine Liste gegeben, dabei waren auch dänische Milchprodukte. Dann haben die gesagt, was? Aus Dänemark? Das sind doch die mit der Mohammed-Karikatur, es kommt nicht in Frage. Also die langen Verhandlungen, die sich über 2 Wochen hingezogen haben, mussten dann nochmal wieder von vorne aufgenommen werden. Das heißt, es ist nicht unbedingt die syrischen Streitkräfte, die dafür sorgen, die das verhindern, dass humanitäre Hilfe irgendwo hinkommt, sondern es sind vielfach diese vielen verschiedenen Kampfverbände. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass es bis zu 1000 unterschiedliche Kampfverbände in Syrien gibt. Und jeder verhält sich so, als hätte er sozusagen, wäre er der Präsident und hat also das Sagen, und ohne sein Okay läuft da gar nichts. Wir haben hier oben im Norden des Landes allerdings auch noch Kurden. Die kurdischen Selbstverteidigungskräfte sind hier in der Region um Kamischli im Nordosten. Wir sind Teilen von Aleppo. Und hier im Nordwesten um den Ort Afrin. Also diese Region hier im Nordosten von Hasake und entlang der Grenze zur Türkei, da sind einige Teile, die von den Kurden gehalten werden, insbesondere hier um Kamischli herum. Die Kurden haben sich nicht beteiligt an den Kämpfen, aber sie haben bewaffnete Selbstverteidigungskräfte. Und sie befinden sich jetzt in der schwierigen Lage, dass sie einerseits von den islamistischen Gruppen angegriffen werden, die also hier von der Südseite her auf sie kommen. Und sie werden ebenso angegriffen von islamistischen Kampfverbänden, die aus der Türkei über die Grenze kommen. Denn die Türkei unterstützt die Nusra-Front und die Islamische Front, die also immer wieder Angriffe dort im Norden Syriens machen. Diese Menschen, die in den Regionen leben, wo die Kurden sind, haben natürlich auch Probleme, versorgt zu werden. Deswegen hat das Welternährungsprogramm eine Luftbrücke eingerichtet, um Hilfsgüter zum Beispiel nach Kamischli zu fliegen oder auch nach Hasakeh. Also es gibt einige Orte, wo Hilfsgüter eben mit Flugzeugen hin transportiert werden. Wenn wir uns das angucken, dann finde ich, wird vor allen Dingen eins deutlich, dass dort, wo gekämpft wird, das sind die Gebiete, die fruchtbarsten Gebiete von Syrien sind. Entlang des Euphrats, entlang der Grenze zur Türkei, im Süden, in Dera, hier unten, entlang des Orontes, hier, also jenseits des Küstengebirges. Dort, wo die größte Produktion war, wo die meisten Menschen lebten, dort wird gekämpft. Und dort sind die Kämpfe auch also ich verfolge das ja jetzt seit von Anfang an praktisch Ort für Ort ist von solchen Kämpfen erfasst worden. Für mich sieht das ganz eindeutig so aus, dass Syrien, das ein Entwicklungsland ist, ein Agrarland, das nicht reich war, aber trotzdem genug hatte, um seine Bevölkerung mit Essen zu versorgen. Es gab immer genug Brot, es gab immer genug Gemüse, niemand musste Hunger leiden, dass dieses Land, was also versucht hat, sich zu entwickeln und Fortschritte zu machen, wirtschaftlich, in der Bildungsbereich, in vielen Bereichen, dass dieses Land systematisch zerstört wird durch diese Kämpfe. Da sind natürlich, gehören verschiedene Kräfte dazu. Natürlich ist die Armee ganz stark an diesen Zerstörungen auch beteiligt, mit der Luftwaffe, mit den Streitkräften, die unterstützt werden von der Hisbollah. Aber auf der anderen Seite haben wir diese, ich habe eben gesagt, mindestens 1000 verschiedene Kampfverbände, die also auch einfach Angriffe starten mit Mörsergranaten, Leute überfallen oder auch Dörfer, Kreuzungen einnehmen, die sehr viel anrichten, Schaden anrichten bei der Infrastruktur. Die Stromversorgung, die Wasserversorgung, die Versorgung von Öl, mit Öl und so weiter. Also alles das ist betroffen durch diese Kämpfe in den letzten 3 Jahren. Die syrischen Streitkräfte, also beide Seiten, kann man sagen, haben eine Strategie der Belagerung. Die Streitkräfte belagern verschiedene Viertel oder Orte, die unter der Kontrolle der Kampfverbände sind, mit der Maßgabe, dass sie sagen, ihr müsst aufgeben. Zieht euch zurück oder gebt auf, dann kommen wieder Lebensmittel und Medikamente in die Gebiete hinein. Und umgekehrt machen das eben halt diese Kampfverbände auch, dass sie es verhindern, dass Lebensmittel oder Medikamente in andere Gebiete kommen. Zum Beispiel haben Kampfverbände Getreidesilos zu ihren Hauptquartieren erkoren. Also damit haben sie natürlich das Getreide, was wichtig ist, um Brot zu backen, übernommen. Sie haben einige der Ölfelder hier im Osten des Landes besetzt und fördern Öl, das sie eigenständig verkaufen in die Türkei. Also es ist schon ein großes Durcheinander und es findet eine große Zerstörung statt. Viele Menschen sind natürlich vertrieben. Es ist so, dass die ganz normale Reaktion der Bevölkerung ist nicht, sich zu bewaffnen und sich sozusagen den Kampfverbänden anzuschließen, sondern die ganz normale Reaktion der Bevölkerung ist wegzulaufen, weg aus der Kampfzone. Insofern sage ich auch, es ist kein Bürgerkrieg, weil nicht jeder zur Waffe greift, sondern es ist ein Stellvertreterkrieg, der angeheizt wird mit Geld und Waffenlieferungen. Diese Karte zeigt die Vertriebenen und die Flüchtlingslager um Syrien herum. Ja, entlang der Grenze zwischen Syrien und der Türkei ganz viele, hier im Norden des Iraks und hier unten im Norden von Jordanien. Das sind Flüchtlingslager, die von der UN, vom UNHCR versorgt werden. Insgesamt geht man davon aus, also zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, die Karte stammt jetzt von September letzten Jahres, ungefähr 4 Millionen Menschen außerhalb von Syrien in den Flüchtlingslagern. Aber da, hier im Libanon, sieht man gar keinen einzigen roten Kegel, obwohl da die allermeisten syrischen Flüchtlinge sind. Es gibt keine Flüchtlingslager im Libanon. Aber der Libanon hat mit seinen nur 4 Millionen Einwohnern 1 Million syrische Flüchtlinge aufgenommen. Das muss man sich mal vorstellen hier in Deutschland. Es wäre unmöglich. Die Menschen leben in Zelten, auf Feldern, in Schuppen, in nicht fertigen, also in Rohbauten. Manche Familien mit 20 Personen oder auch mehr in einem Zimmer. Vielleicht haben Sie auch mal Berichte darüber gesehen. Die Lage ist wirklich extrem schwierig. Der ohnehin angespannte Arbeitsmarkt im Libanon ist extrem belastet. Und Libanon, das politisch ja auch etwas gespalten ist in Bezug auf Syrien. Das heißt, ein Teil des Landes unterstützt die bewaffneten Gruppen und der andere Teil des Landes, wie die Hisbollah, unterstützen eben halt die syrische Regierung. Das ist natürlich auch eine unglaubliche Anspannung im Land selber. Aber es gibt in dem Land, Libanon lässt keine Flüchtlingslager zu. Deswegen gibt es hier offiziell nicht ein einziges Flüchtlingslager, aber 1 Million Flüchtlinge. Leider ist es so, dass in diesen Flüchtlingslagern die Menschen nicht wirklich geschützt sind. Also es gibt mittlerweile sehr viele Berichte darüber, dass Frauen und Kinder, insbesondere Mädchen, ausgebeutet werden. Zwangsprostitution oder sie werden verkauft an reiche Geschäftsleute aus den Golfstaaten. Das trifft insbesondere auf das Lager Zaatari im Norden Jordaniens zu, das übrigens von der Bundesregierung ja ganz massiv mit aufgebaut und unterstützt wird, zum Beispiel durch eine Wasseranlage. Es gibt also diese sehr viele UN-Berichte darüber, wie die Frauen, die dort eigentlich hinkommen, um Zuflucht zu finden und beschützt zu werden, dass die Vereinten Nationen sie dort nicht wirklich schützen können. Auf der anderen Seite ist es so, dass in diesen Lagern ganz offen rekrutiert wird für den Kampf in Syrien. Und das betrifft Lager sowohl hier in der Türkei, insbesondere hier in dieser Provinz Hatay, die sozusagen wie so eine Nase, also in das syrische Gebiet hineinreicht, früher übrigens mal zu Syrien gehörte, und hier auch im Norden Jordaniens. Da werden junge Männer rekrutiert, angesprochen, wollt eine Ausbildung, ihr kriegt eine Ausrüstung, ihr kriegt auch ein Gehalt und so weiter. Wenn ihr kämpft, ihr wollt auch, dass euer Land befreit wird. Also ich habe das selber nicht recherchiert, aber Kollegen von mir haben das recherchiert und zwar aus unterschiedlichen Ländern. Da gibt es viele Berichte darüber, dass eben halt in diesen Lagern aktiv rekrutiert wird, um den Kampf in Syrien auch weiter anzufeuern. Wir haben leider heute, also gerade jetzt in den letzten 3 Wochen, hatten wir enorme Angriffe hier oben im Norden Syriens von der Türkei. Wir haben hier 5 offizielle Flüchtlingslager. Und aus dieser Gegend gibt es seit 3 Wochen massive Angriffe auf Latakia, auf die Provinz Latakia hier in Nordsyrien. Und die Stadt Kassab, eine Grenzstadt im Norden von der Provinz Latakia, ist jetzt vor 2 Wochen ungefähr eingenommen worden von der Nusra-Front, von anderen islamistischen Kampfverbänden. Kassab ist eine Stadt, die mehrheitlich von armenischen Christen bewohnt wird. Die sind natürlich alle weggelaufen. Also es gibt auch Grollgeschichten davon. Ich muss selber sagen, also wenn ich nicht vor Ort bin, muss ich irgendwie mehrfach versuchen, eine Meldung zu verifizieren. Aber offensichtlich ist es schon so, dass Menschen dort entführt worden sind, auch, aber auch getötet worden sind. Also armenische Christeneinwohner. Und mindestens bei einer Kirche wurden oben die Kreuze abgenommen, wo wir hier gerade in der Kirche sind. Und stattdessen wurden die Fahnen der Al-Qaida gehisst. Diese Fahnen, die wir auch oft auf Fotos gesehen haben, die schwarzen Fahnen mit der weißen Schrift, das sind Al-Qaida-Fahnen. Also wo eben, das ist sozusagen das Symbol, das diese islamistischen Kampfverbände vor sich hertragen. Das geschieht mit Kenntnis der Türkei. Die Türkei ist ein NATO-Staat. Deutschland hat hier in diesem Gebiet, also jetzt nicht genau hier, aber ein bisschen weiter östlich, in Gaziantep Patriot-Abwehrraketen stationiert. Und wir haben Spähschiffe von der Bundesmarine hier im östlichen Mittelmeerraum. Das heißt, die NATO und die NATO-Staaten sind sehr wohl darüber informiert, was dort geschieht. Ich weiß nicht, ob Sie darüber in den Medien das gehört haben, über diese Angriffe. Ja, wenn man ausländische Medien sieht, dann ist das tatsächlich, da wird das berichtet. Aber unsere Medien schweigen darüber lieber still. Und im Bundestag wird heute darüber diskutiert oder wurde diskutiert, ob man nun eine Fregatte mit 300 Soldaten ins Mittelmeer schickt, damit sie also zusätzlich zum Schutz der amerikanischen Kampfschiffe, die um dieses Boot, auf dem die Chemiewaffen vernichtet werden sollen, sowieso schon herumliegen, dass zusätzlich dazu noch ein deutsches Marineboot also stationiert werden soll. Sie haben dem ja zugestimmt. Eine andere Front, die auch unweit dieser Flüchtlingslager eröffnet worden ist, aus dem Norden Jordaniens über den besetzten Golan. Das ist besonders, wie soll man das sagen, also es ist unglaublich gefährlich auf jeden Fall. Dieses Gebiet ist aber auch noch zusätzlich eine entmilitarisierte Zone. Nachdem Israel den Golan besetzt hatte, 67, hat Syrien 1973 nochmal einen Krieg gegen Israel geführt, um den Golan zurückzuerobern. Das ist ihnen nicht gelungen, aber sie haben ein Stück des Golans zurückerobern können. Und dann gab es eine Vereinbarung, keinen Waffenstillstand, sondern es gab einen Waffenstillstand, keinen Friedensvertrag, Entschuldigung, dass der Golan sozusagen von einer UN-Friedenstruppe bewacht wird. Und zwischen Israel und Syrien gibt es eine entmilitarisierte Zone. Und diese entmilitarisierte Zone ist eine Pufferzone. Sie wird von UN-Friedenstruppen bewacht. Diese Mission nennt man UNDOF. Und diese Karte ist von dem österreichischen Kontingent. Sie können also sehen, wir haben hier im Westen Israel. Wir haben hier im Osten Syrien, hier oben grenzt der Libanon an diese Pufferzone. Das Weiße hier ist die Pufferzone, ja. Und unten im Süden haben wir also Jordanien. Und hier sehen Sie übrigens auch nochmal die transarabische Pipeline, über die wir vorhin ja schon gesprochen haben, die also hier quer durch dieses Gebiet geht. Was ist also geschehen? Aus Nordjordanien sind Kampfverbände hier unten durch dieses Gebiet entlang der entmilitarisierten Zone nach Norden gezogen, hier hoch, weil nämlich die syrischen Streitkräfte dort nichts gegen sie unternehmen können. Sie dürfen keine Waffen dort einsetzen. Und die UN unternimmt nichts gegen sie, weil sie nicht das Mandat haben, dort zu kämpfen. Sie dürfen nur beobachten und berichten. Und Israel hat auch zugeschaut. Und so sind also Hunderte, vielleicht mittlerweile Tausende Kampfgruppen bis hier oben nach Kunetra gezogen. Und Kunetra ist etwa 50 bis 60 Kilometer entfernt von Damaskus. Die Lage ist so eskaliert, dass viele Dörfer, die hier in dieser, also Zivilisten dürfen dort ja leben, ja, da sind etliche Dörfer, in denen haben Menschen gelebt, die vorher, also die 67 vom Golan vertrieben worden sind, die sich dort wieder angesiedelt haben. die wurden von diesen Kampfverbänden nun neu vertrieben. Und die Lage wurde nachher so gefährlich, dass also einige UN-Truppen von diesen Kampfverbänden entführt worden sind, mit Forderungen dann an die syrische Regierung und so. Das war ungefähr vor anderthalb Jahren. Und die Österreicher, die immer das größte Kontingent gestellt haben, haben dann im letzten Sommer gesagt, wir gehen hier weg. Also das, was wir hier mitbekommen, ist zu gefährlich. Wir können nicht eingreifen, wir können nur zusehen. Das entspricht nicht unserer politischen Ausrichtung. Und dann haben die das gesamte Kontingent abgezogen. Und dann sind andere Länder nachgezogen. Jetzt sind andere Staaten dort. Aber österreichischen Soldaten haben dann teilweise auch über das berichtet, was also dort stattfindet. Und da ist ganz klar geworden, dass Israel diesen Kampfverbänden Schützenhilfe leistet. Mittlerweile hat sogar die ARD darüber berichtet, dass nämlich, wenn Verletzte von diesen Kämpfern, welche verletzt wurden, dann werden sie hier rüber auf die israelische Seite des Golan gebracht und dort in den Krankenhäusern versorgt. Und sie unterstützen sie mit logistischer Aufklärung und indem sie sie eben halt auch ziehen lassen. Teilweise auch mit Angriffen der israelischen Armee gegen die syrischen Streitkräfte. Nicht gegen die Kampfverbände, sondern gegen die syrischen Streitkräfte. Sie sehen, das ist eine hochexplosive Lage. Katar hat also und Saudi-Arabien liefern Waffen nach Ankara und von dort werden sie über den Landweg hier ins Kampfgebiet in Nordsyrien gebracht, wo sie dann verteilt werden unter der Kontrolle des US-amerikanischen Geheimdienstes CIA und der britischen MI6. Es gab gerade jetzt einen interessanten Artikel von dem bekannten Journalisten Seymour Hersh, der das also veröffentlicht hat. Und Jordanien hat also auch Waffen in Kroatien gekauft, hat sie nach Amman geflogen und von dort sind sie dann auch an die Kämpfer verteilt worden. Sie sehen also, die regionalen Staaten sind eifrig mit dabei, diesen Krieg anzuheizen. Auf der anderen Seite haben wir selbstverständlich Russland, das also schon seit Jahrzehnten die syrischen Streitkräfte ausrüstet. Und russische Offiziere und iranische Offiziere unterstützen die syrischen Streitkräfte mit Aufklärungsmaterial. Also es gibt keine Kampfverbände, russischen oder iranischen Kampfverbände, entgegen vieler Meldungen, die man vielleicht mal gehört hat. Aber die Hisbollah unterstützt auch die syrische Armee. Wir haben also einen richtigen Krieg dort im Land und keinen wirklichen Bürgerkrieg. Wie kann man in so einer Situation jetzt wie kann da eine Verhandlungslösung gelingen? Also tatsächlich ist die innenpolitische Lage extrem kompliziert. Ich habe ja gesagt, dass sich verschiedene Konflikte aufeinandersetzen. Innenpolitisch, regional, international. Innenpolitisch, wenn wir jetzt über Syrien sprechen, haben wir viele, viele Probleme. Es gibt eine wirtschaftliche Ungleichheit. Es gibt große Arbeitslosigkeit, die ist mittlerweile auf bestimmt 50-60% gestiegen jetzt im Laufe des Krieges. Es gibt Probleme mit der Ausbildung, es gibt Probleme über die Landfrage, die Landverteilung. Natürlich gibt es Forderungen nach politischen und Bürgerrechten, die Forderung nach unabhängiger Justiz, eine neue Verfassung wird gefordert, die Kontrolle und der Abbau der syrischen Geheimdienste. Es gibt einen politischen Konflikt zwischen der regierenden Baath-Partei und der Muslimbruderschaft, die eine ganz wichtige Rolle spielt, nicht nur in dem Krieg jetzt in Syrien, sondern auch in Ägypten und in Tunesien während des gesamten arabischen Frühlings. Und wir haben ein enormes Stadt-Land-Gefälle, sodass ein syrischer Soziologe mal zu mir gesagt hat, also wenn Sie die Landbevölkerung nehmen und die städtische Bevölkerung, dann liegen da 300 Jahre dazwischen. Also von der Entwicklung her, ja. Es ist so schwierig, diese Menschen zusammenzubringen und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es machbar ist. Als erstes müssen die Waffen schweigen. Der Dialog muss gefördert werden und er muss gestärkt werden. Es ist völlig klar, dass die Menschen also diesen Krieg beendet haben wollen. Im Moment ist es so, dass die Initiative natürlich bei den Kämpfern liegt, also bei den syrischen Streitkräften auf der einen Seite, bei der Hisbollah und bei diesen vielen Kampfverbänden auf der anderen Seite. Und dahinter steht natürlich auch die Zustimmung der, also von Moskau auf der einen Seite und Washington auf der anderen Seite, sodass die syrische Opposition sagt, wenn hier sich was verändert, dann muss die Veränderung dort oben stattfinden. Also Washington und Moskau müssen sich einigen, damit wir wieder vorwärts kommen.